Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Es gibt ein Kleidungsstück, das man erst anziehen kann, wenn man es richtig geschafft hat. Big Lebowski hat's an, wenn er über dem Klo hängt. Ditscher hat's an in der Pommesbude. Und Sherlock hat's an im Buckingham Palace. Tim und Clouseau, wer von euch weiß, welches Kleidungsstück gemeint ist?
Es ist Hugh Hefner hat's auch an.
Ja, genau. Nämlich was?
Ein Bademantel.
Ja.
Einfach ein Bademantel.
Genau. Und jetzt gibt's zwei deutsche Musiker, die Bademantel tragen. Der eine hat's immer getragen nach dem Konzert.
Udo Jürgens.
Ja. Und der zweite bist du.
Ja, das stimmt.
Habe ich gesehen. In dem Video, was auf der Deluxe-Plattenfassung mit dabei ist, hast du an irgendeiner Stelle einen Bademantel an.
Ich hatte fast die ganze Produktion in Italien den Bademantel an, weil ich mal viel später aufgestanden bin als die anderen. Ich habe länger gepennt und dann bin ich gleich runter und dann ging es immer sofort zur Sache und dann habe ich den gleich angelassen. Und dann wollte ich immer im Pool zwischendurch. Ich hatte eigentlich den ganzen Tag den Bademantel an.
Tim, war das ertragbar, ihn in meinem Bademantel zu sehen?
Ich erinnere mich gar nicht an diesen Moment, ehrlich gesagt.
Der ist im Video.
Man sieht nicht Gordo sogar mit Bademantel einzeln. Hat er nicht mitgekriegt, weil der war in der Gesangskabine und Tim hatte ganz andere Probleme gehabt.
Okay, darauf kommen wir gleich. Ihr seid heute zu Gast, Tim Neuhaus und Clouseau, die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da seid.
Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Clouseau und Tim Neuhaus sind zu Gast. Am Anfang ist das so, ihr dürft euch bei uns was wünschen. Es gibt immer einen Briefumschlag, von dem auch ich nicht weiß, was drinsteht.
Aber der ist jetzt gar nicht von uns.
Nee, der ist nicht von euch, der ist von unserer Redaktion. Mhm. Den kriege ich dann reingereicht. Da ist auch handschriftlich, steht da drauf, EST für eine Stunde Talk, Clouseau, Tim Neuhaus.
Geil,
wow. Ja, ja, und jetzt passt auf, ihr dürft euch nämlich was aussuchen. Hier steht, drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Clouseau und Tim Neuhaus und eure Aufgabe wird es sein, euch für eine dieser drei Möglichkeiten zu entscheiden. Erstens, eine Abendpause von der Promotour, DVD-Abend, die beiden dürfen den Film wählen. Was okay. Würdet ihr gucken?
Also wenn wir schon mal bei Big Lebowski sind, der ist eigentlich geil. Einen Film kann man immer wieder gucken.
Habt ihr beide schon gesehen?
Ja. Ich kann mich nur nicht an den Inhalt erinnern. Ich war zu jung.
Das ist der, ich habe gesehen, du bist Jahrgang 78?
79,
genau. Ja, ich glaube Big Lebowski ist, wann ist der denn, 90er?
Oder? Ja, du kennst ihn.
Ich kenne ihn natürlich.
Mit Jeff Bridges?
Absoluter Kultfilm. Ich habe den auch sehr geliebt, ja.
Ja, am Anfang mit dem, glaube ich, mit diesem Milchbärchen an der Kasse.
Genau. Und der Teppich hat den
bekackten Raum erst gemütlich gemacht. Oder so. Genau. Guckt ihr sowas wie Serien?
Also, auf jeden Fall. Also Tim ist gerade, du bist ein bisschen ausgestiegen aus Serien, ne?
Ich bin einfach nur glücklich, dass ich gerade nicht süchtig bin und das genieße ich gerade und ziehe es ein bisschen in die Länge.
Du sagen, dass ich süchtig bin?
Ja. Im Subtext war das drin, ja.
Aber ich liebe Serien auch.
Welche?
Ich ganz oben immer noch Six Feet Under, gefolgt echt? Von Breaking Bad und Game of Thrones ist dabei, House of Cards auch, obwohl ich es noch nicht gesehen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist einer meiner Lieblingsserien.
Schön böse, ja, ja. Wie ist mit dir, Clouseau?
Die genannten auf jeden Fall. Ich habe Peaky Blinders geguckt.
Oh ja, sehr schön. Hier Birmingham, genau. 1920er Jahre, so die UK-Antwort auf Boardwalk Empire.
Genau, und ja. Auch ein bisschen der Pate vom Style her, irgendwie so die Richtung. Und dann The Nick habe ich gesehen.
Oh ja.
Aber auch wegen der Filmmusik, weil Clive Martinez hat die Filmmusik gemacht. Stranger Things jetzt gerade. Und jetzt gucke ich gerade Marco Polo.
Und das passt alles noch in die Promotour gerade rein.
Ja, wir haben.
Süchtig. Eindeutig, ja.
Genau.
Zweite Möglichkeit wäre Wanderung um die Sorpe. Tim zeigt Clouseau seine Heimat. Tim, du kommst aus Hagen, stimmt das?
Das ist absolut richtig. Ja,
Sorpe ist, glaube ich, so bei euch Talsperre Hochsauerlandkreis. Ja. Was sind das, so 20, 30 Kilometer oder so, ne?
Das ist richtig. Aber der ist wahnsinnig schnell ungeduldig. Und ich glaube, da gebe ich ihm was anderes. Anderen Input, glaube ich.
War das denn üblich bei euch, Sorpe? War das so klassisches Ausflugsziel?
Überhaupt nicht.
Ah, okay. Dann ist das mit dem Wasser aber mal da.
Ja.
Dritte Möglichkeit wäre Kirmesbesuch, Achterbahnfahren. Oh, hier kommen schon die ersten Anspielungen aufs Album. Achterbahnfahren, solange die beiden durchhalten.
Wie viele Runden kann man da machen?
Keine Ahnung.
Ich habe es geliebt. Ich liebe es.
Ich habe das auch geliebt. Vor allem dieser Punkt, bevor man dann runterfällt, quasi mit der ganzen Bahn. Wo hält man sich fest? Wie wird es sein? Und dabei war es gerade erst mal der kleine Hügel. Ich habe das auch geliebt. Achterbahnfahren ist geil.
Nicht dieses schlimme Gefühl, wenn es den Hügel raufgeht und dann hat man das gleich fällt, ist nicht schlimm?
Nö.
Aber ich glaube, der Körper hat sich bei mir sehr verändert. Ich bin vor 5 Jahren das letzte Mal auf einer Kirmes gewesen und danach war mir wahnsinnig schlecht. Direkt nach dem ersten Mal. Damals habe ich 8 Runden ausgehalten. Da war mir schlecht nach dem ersten Mal und dann habe ich mich nicht mehr getraut, glaube ich.
Wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, also DVD-Abend, die Sorpe, da habe ich nicht so viel Begeisterung gespürt. Oder den Kirmesbesuch, was wär's?
Ich wär für Kirmes. Ich bin neulich in Erfurt auf dem, bei uns heißt das Rummel. Das war ziemlich langweilig. Da war nämlich auch eine Achterbahn, aber die war wirklich boring.
Okay.
Und da hätte ich Bock drauf. DVD-Abende hatte ich genug.
Tim?
Kirmes, ich bin bei der Kirmes dabei.
Die neue Platte heißt Neuanfang. Was ist denn anders als vorher?
Vieles.
Nämlich?
Wo sollen wir anfangen?
Das, was das Wichtigste ist.
Ach, das Wichtigste ist der Sound und die Musik. Und die hat sich auch geändert. Dank Tobias Kuhn.
Produzent.
Ein Produzent, den ich kennengelernt habe. Ich wollte mit ihm ein Akustikalbum machen. Damit kam auch ein Stein ins Rollen, dass ich Sachen verändern wollte, weil ich hatte ein eigenes Label gehabt. Das habe ich immer noch auf Papier, aber nicht mehr mit den ganzen Leuten. Eine Band seit 15 Jahren und war in vielen Sachen drin. Und dann haben die Leute gefragt, wie sieht's aus? Akustikalbum, sind wir dabei? Wie groß bringen wir das raus? Was wird da passieren? Du wolltest reisen, verreist du? Das wollte ich mit Tobias Kuhn machen und auf der Strecke von einem Akustikalbum habe ich den Song Neuanfang geschrieben. Mhm. Und da hat er gesagt, bitte Grüßen, schreib einfach weiter. Lass einfach diese Richtung gehen.
Und dann was war da dran?
Er fand das irgendwie speziell. Er fand es rotzig, trotzig, wütend und er hat gesagt, ich schätze dich genauso ein. Ich finde manche Sachen von dir auf Alben zu lieb. Hau sie raus, genauso. Und dann haben wir weitergemacht. Dann kam Achterbahn, jeder lebt für sich allein und ich habe eigentlich das Thema verarbeitet und er hat gesagt, ich gebe dir nichts mit nach Erfurt, du bist ein Freak, du wirst die ganze Zeit nur dran rumbasteln, neue Sachen aufnehmen oder Plugins draufballern. Ich habe alles in Berlin gelassen. Ich bin dann sozusagen von Erfurt nach Berlin, habe da meinen Neuanfang verarbeitet. Ich habe ja viel geregelt, viel neue Sachen und der Sound hat sich auch verändert mit ihm.
Du hast dich von Liveband getrennt, du hast dich von deiner ehemaligen Produzenten getrennt, du bist aus WG ausgezogen. Warum?
Im Prinzip fing es damit an, dass ich nicht mehr in einem Versprechen stehen wollte, zu sagen, ich mache das jetzt mal alleine und ich weiß nicht, wer dabei ist und ich weiß noch nicht mal, ob wir in dieser Konstellation live spielen. Vielleicht probiere ich mal was Neues aus. Ich hatte Lust auszuprobieren, dann hatte ich Lust vielleicht zu reisen. Das ging aber alles nicht mit den vielen Leuten, die ihr Leben planen wollten, aufgrund meiner Aussage. So. Und ich habe dann einfach gemerkt, was will ich? Und am Anfang habe ich es gar nicht kapiert. Ich habe nur gesagt, ich glaube, ich muss es entweder kleiner machen. Als allerletzte Möglichkeit war für mich überhaupt rauszugehen aus den ganzen Sachen. Und dann irgendwann konnte ich das aussprechen vor Freunden. So. Und dann gilt für mich, wenn man seinen Freunden beschreiben kann, sollte man handeln, sonst beginnt Verrat. So, vorher kann man
weil du eine eigene Klarheit dann irgendwie gewonnen hast.
Es ist dann in der Realität angekommen und man hat es auf dem Desktop, sag ich mal so. Vorher ist es halt irgendwo in irgendwelchen Unterordnern und man kann sich da ein bisschen noch verarschen. Aber wenn man es aussprechen kann, muss man handeln oder irgendwas machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe es eigentlich erstmal ausgesprochen und es gab auch Gegenwind.
Wie haben die Freunde reagiert?
Viele haben gesagt, warum machst du das? Oder haben gefragt,
läuft doch gut, läuft super.
Läuft gut und was ist dein Plan? So, sie wollten einfach wissen, was der Plan dahinter ist. In welche Richtung geht's? Willst du dann was alles neu machen? Oder was ist dein Plan? Was ist deine Idee? Und da habe ich gesagt, ich habe wirklich zum ersten Mal überhaupt keine Idee. Ich habe nur dieses Gefühl, auch wenn ich für was anderes angetreten bin, nämlich in einer Symbiose aufzutauchen, Dinge gemeinsam zu machen, einfach das alles nicht mehr zu machen, sondern alleine zu sein. Oder, sagen wir mal so, autonome Beziehungen zu Menschen zu haben, so würde ich das heute formulieren, die alle was Eigenes haben und nicht hauptsächlich an Clouseau hängen.
Tim, ihr kennt euch ja auch schon länger. Ihr habt zusammen auch schon getourt und so. Wann hast du davon erfahren, dass sich bei Clouseau viel ändern würde?
Hängt sich jetzt auch nicht an einem bestimmten Zeitpunkt auf. Das war eine Stimmung, die vielleicht fühlbar war, wo sogar Stimmen in der Band laut wurden.
Was ist los mit ihm?
Unter sich. Was ist da los? Was hat das für eine Ausstrahlung gerade überhaupt, die Stimmung, auch auf Tour, auf den Festivals? Und klar, weil solche Entscheidungen oder Antworten, die man dann vom Bandleader verlangt, so eine Antwort kann manchmal 1 bis 2 Jahre bestimmen. Und deswegen wird man, glaube ich, irgendwann noch vorsichtig mit so einer Antwort. Und irgendwann hat auch jeder verstanden, okay, diese Antwort, die jetzt für uns alle 1 bis 2 Jahre bedeutet, die will ich jetzt nicht geben oder die will er jetzt nicht geben, das kann man verstehen.
Das heißt aber auch ihr als Band habt irgendwann gespürt, da arbeitet irgendwas.
Ich denke mal, man kannte sich so gut nach diesen langen Jahren mit der ganzen Historie, die daran hängt, dass da jeder in seinem Rhythmus unterschiedliche Empfindungen hatte, vielleicht der andere eher der andere. Also da will ich auch jetzt nicht für die anderen sprechen, mhm, aber das konnte man sicherlich spüren, dass da was im Gange war. Mhm. Aber jetzt inwieweit, wusste er ja selber teilweise auch, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, du hast da lange einen Knoten mit dir rumgetragen.
Ich hab lange, also wie gesagt, die letzte Idee war überhaupt, mit irgendwas aufzuhören. Es war nur, dass ich nicht mehr sagen wollte, und dann sehen wir weiter. Oder ich mache das jetzt mal und dann. Und dieses und dann hätte gehießen, dass ich in einem Konflikt stehe, dass ich natürlich zu meinem Versprechen stehen will. Und das haben wir natürlich im Laufe der Jahre gehabt, dass ich Aussagen hatte, die konnte ich nicht halten aufgrund von Gegebenheiten. Manche habe ich dann durchgezogen, andere waren kein Problem. Und das habe ich mir dann reiflich überlegt und habe dann eher gesagt, ich mache das nicht. Und als ich gemerkt habe, dass es irgendwie, dass ich an einer Stelle, wenn es schon, und mit der Band war auch fast am härtesten, weil wir uns seit 15 Jahren kennen und so viele Momente haben, wo wir nonverbal auf der Bühne stehen, nicht reden und kommunizieren, das schweißt unglaublich zusammen, kann ich meinem Bruder kaum erklären. Das
sind ja auch geile Erlebnisse, die man dann einfach teilt.
Genau, und das schweißt halt so sehr zusammen, das war auf jeden Fall hart und natürlich hart war es noch mit meinem Manager, der mich quasi aufgebaut hat wie mein Mentor. Das war dann eher eine Emanzipationssache, dass ich dann gesagt habe, ich brauche, glaube ich, mehr ein reaktionäres Management oder muss erstmal herausfinden, was ich brauche und dafür brauche ich dich jetzt nicht. Und
hast du dir Rat geholt irgendwie? Also es ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass man jetzt, egal ob als Musiker oder als anderer Mitte 30 oder so, nochmal sagt, ich überlege mir jetzt nochmal, was ich will. Es ist vieles gut gelaufen, aber jetzt gucke ich nochmal neu. Hast du dir Rat irgendwie geholt?
Nee, danach. Wir haben danach eine Reise gemacht mit Tobias Kuhn, eine Heldenreise. Heldenreise-Seminar im Prinzip, das fand ich sehr interessant zum Schreiben, weil viele
alle
Filme...
Alle 12 Stufen der Heldenreise.
Genau. Kennst dich aus. Und von Joseph Campbell und wir haben so ein Seminar gemacht, da haben wir viel über uns erfahren und da, der Typ macht auch Mediation, hat auch noch gesagt, wie man hätte Sachen sagen können und sowas. Es war aber schon eigentlich danach. Manche Sachen hätte ich gerne schon vorher gewusst. Also mit Leuten zu kommunizieren und solche Sachen anzusprechen. Was wirklich geholfen hat, ist jetzt mit der Band, so sind einfach das Zuhören. Also das Sagen, wie ich das empfinde, was ich mir vorstelle und dann einfach nicht sofort reingehen, auch wenn jemand einmal Pi sagt. Weil die kennen einen natürlich und sagen, jetzt geht's ja ein bisschen wieder mal in deine Richtung oder erzähl doch mal, na toll oder so. Und dass man dann einfach mal hinhört. So, das habe ich mir wirklich versucht vorzunehmen an vielen Stellen.
Heißt im Klartext auch mal so ein bisschen die Dissonanz dann aushalten lernen.
Genau, und vielleicht auch die gefühlte Ungerechtigkeit an den ein, zwei Stellen, wo man denkt, das stimmt doch gar nicht. So, dann einfach mal aushalten und sagen, meinst du das? So, das hat mir geholfen bei den Mitarbeitern zum Beispiel. Der jüngste Mitarbeiter war 7 Jahre da und der älteste auch 15 Jahre. Das war sehr hart, dann das überhaupt anzusprechen. Wir haben so eine Art auch Klausur gemacht und Kaffee getrunken und jeder hat dann erzählt, was er im Prinzip macht. Das war auch mal so ein Ding, weil in dieser ganzen Geschäftigkeit haben wir auch ein bisschen geht es unter und ich saß dann da und gesagt, ey Leute, und ich mache Musik. Das ist eigentlich das, was ich mache und das will ich weiterhin machen. So, und vielleicht einfach mal herausfinden, wieder in mich hineinhorchen.
Wie ist es dann dazu entstanden, zu sagen, okay, da kommt eine Platte?
Mit Tobi war die Idee da, eine Platte zu machen. Wir wollten uns aber Zeit lassen und gucken, was passiert. Vielleicht reise ich zwischendurch nochmal. Es gab diese Akustik-Songs, 15 Stück. Das ist bei uns schon fast ein Running Gag.
Die waren fertig?
Die waren fertig nicht, aber es gab Texte und Griffe und Melodien. Und wir wollten ja vor Stadt und Lichter schon ein Akustikalbum rausbringen. Ich habe die gesammelt und dann kam halt Neuanfang, Achterbahn, jeder lebt für sich allein. Da hat Tobi, glaube ich, schon lange geahnt, dass das in eine andere Richtung geht. Ich habe auch gedacht, ich verbinde die ganzen Songs noch. Das war irgendwie so. Und ab der Mitte habe ich dann gemerkt, klar, das wird kein Akustikalbum, definitiv nicht.
Mit Tobi bist du, erzählst du auch in dem Video auf der Deluxe-Fassung, bist du erstmal, du formulierst das, glaube ich, so sinngemäß, fast eine spirituelle Reise, ihr seid auf den Berg gefahren.
Das war die Heldenreise, die ich dann auch mit Tim gemacht habe. Und da habe ich Tobi dann kennengelernt. Wir hingen da in so einer Berghütte, haben uns das Seminar gegeben und gleichzeitig haben wir uns kennengelernt. Tim kannte ich ja schon, aber den Tobi kannte ich noch nicht.
Wart ihr zu dritt oder jeweils zwei? Ah, okay, ihr drei wart unterwegs.
Und es war mir auch sehr wichtig, dass Tim dabei ist, weil ich wollte natürlich den Tobi auch unter die Lupe nehmen.
Ja. Und gab es einen Moment, an dem euch drei klar war, das wird funktionieren?
Ich hatte persönlich einen guten Instinkt. Es passierte schon was. Es war auch nicht unbedingt so, dass da jeder, dass da jeder aus demselben Kelch trinkt. Das kann man grundsätzlich vielleicht schon sagen, vielleicht kommt Tobi dann nochmal aus einer etwas anderen Ecke, als die Kultur, die Clouseau um sich geschart hat über die letzten anderthalb Jahrzehnte. Und Klüsen hat mir auch ganz oft gesagt, ey Tim, wenn irgendwas faul vorkommt oder so, ne, sag mir Bescheid, gib mir ein Zeichen. Und ich habe mich auch schon total drauf gefreut, endlich mal was sagen zu können in der richtig, irgendeine kleine Spitze. Sagen, das finde ich aber nicht gut oder so. Da musst du dich wehren, da musst du das verteidigen, was du schon immer getan hast. Konnte ich aber nicht. Ist alles ziemlich gut gelaufen. Tobi war ein toller Produzent für diese Platte. Muss man einfach so sagen.
Ja. Ja. Heißt Neuanfang. Clouseau und Tim Neuer sind heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Diese Teekanne ist zu schwer für ihn. Ja, genau. Der Unterarm macht nicht mehr mit.
Diese Heldenreise war lustig. Ne? Ich war so derjenige, der so dachte, das ist jetzt hier Pro7-Abteilung. Ja, hier kommt jetzt hier.
Nein,
hier
Joe jetzt. Campbell ist nicht Pro7.
Nee. Das war echt richtig toll. Das ja, denke ich auch echt gern noch dran.
Alle 12 Stufen. Mit tiefer Krise und Wiederauferstehung und Elixier.
Valley of the Whale. Ohnmacht. Ja. Das war als Reise, Rückkehrverweigerung. Ja. Das ist eine interessante Sache, wenn ich Songs schreibe, dann lernen die Figuren laufen.
Ja.
Und ich weiß manchmal gar nicht, wo die sich befinden. Und durch die Heldenreise kann ich jetzt
verorten.
Kann ich verorten, wo befindet die Figur sich, weil manchmal entfernt die Figur sich von dem, wo ich bin, weil einfach eine Dynamik entsteht. So. Also bei Chicago hätte ich nie gedacht, dass es eine Prostituierte wird am Ende. Und wo sie steht und wo sie sich hinbewegt. Und da konnte ich dann gucken. Und dann kann man natürlich eine Geschichte verschärfen. Gleichzeitig kann man bestimmen, wo man selber ist. Und das passt natürlich auch zu unserem Alter. So Middle-Age-Leben reinlassen, Dinge verarbeiten, Autonomie entwickeln.
Ja.
Das gehört in die Heldenreise mit rein.
Ja. Clouseau und Tim Neuhaus sind heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Das heißt, ihr nehmt aus der Heldenreise tatsächlich nicht nur was als, sagen wir mal, Teamfindung für euch drei mit, sondern auch wirklich fürs Songschreiben, Texten, Machen, Produzieren, Lebenshaltung.
Ja, Lebenshaltung. Es ist ja, ehrlich gesagt, so eine Art... Der Campbell hat ja Sachen gesammelt aus der ganzen Welt, der hat Algorithmen in allen Märchen entdeckt, was wird da eigentlich übermittelt, und das ist natürlich super interessant gewesen für Filmemacher wie George Lucas, der ja eine Heldenreise in jedem Star Wars Teil hat, und alle drei Teile zusammen sind auch eine, und das wurde dann eigentlich immer wieder kopiert in Hollywood. Das heißt, die Geschichte ist immer gleich, kommt irgendein Bote, führt dann irgendwo hin, und wenn man Songs schreibt und Alben macht, sind das ja auch Zeitdokumente, die ja also wenn man Geschichten erzählt, so wie ich das mache, ist es auch eine Art filmischer Aufbau. Ich hab einen Song, mit dem ich einsteige, ich habe vielleicht einen Schlusssong, einen Epilog und einen Prolog und versuche natürlich auch eine Geschichte zu gestalten. Da hilft die Heldenreise. Also,
das heißt auch, das ist so ein bisschen das Leitmotiv für die Platte dann geworden?
Nein, also wir sind Typen, die immer sehr kritisch sind, selbst bei so einem Seminar. Wir versuchen nicht typisch deutsch alles in so eine Schablone zu pressen. Ich denke, dass wir das unbewusst irgendwo angewandt haben. Wir haben nicht jetzt mit einem Reißbrett dann irgendwie eine Heldenreise skizziert. Nee, das haben wir nicht gemacht.
Für mich ist so ein Stichwort hängen geblieben, sowas wie Erfahrungslandschaften, ne? Aufgrund dieser Untersuchung der ganzen Mythen und der Kulturen auf der ganzen Welt und Märchen, die erzählt werden auf der ganzen Welt. Und das ist schon beeindruckend. Und das, dieser ganzheitliche Einsatz, den mal bei sich selbst anzuwenden, das macht man ja auch nicht so gerne.
Neuanfang, klar, ist der erste Titel der Platte, knallt auch direkt am Anfang, macht auch klar, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, so ist auch Wut mit dabei, ein Stück darf auch sein. Gibt es sowas für euch wie, keine Ahnung, ein Titel, der eine ganz besondere emotionale Bindung hat? Vielleicht ist der auch unterschiedlich bei euch beiden?
Ich mag, wenn du liebst, sehr.
Weil?
Weil ich Cat Frankie extrem bewundere und weil so ein Feature in verschiedene Richtungen laufen kann. Ich habe ein Duett geschrieben, was ich noch nie gemacht habe, für eine Frau sozusagen eine Strophe mitschreiben, und ich wollte jemanden haben, der etwas dagegen setzen kann, also dagegen halten kann, dass wirklich, ich finde, die meisten Liebessongs sind ja Songs, ich komme ohne dich nicht aus, wenn du weg bist, ist mein Leben im Eimer und so weiter, sehr einseitig irgendwie, aber der andere kommt nicht zur Sprache und ist auch nicht wirklich wie eine wirkliche Beziehung, ist ja monoton eigentlich. Und ich habe versucht, das in dieser Ballade zu machen, und Tim meinte dann irgendwann, frag doch mal Cat Frankie, und ich meine, die singt doch Englisch, die kommt doch aus Australien. Und meine, nee, die wohnt in Berlin schon seit einigen Jahren, die kann Deutsch und die würde das bestimmt auch machen.
Und dann hat sie das gemacht.
Sie kam vorbei, hat es gemacht, und wir haben eingesungen zusammen, waren fertig. Und mir ist Herz fast stehen geblieben, so gut fand ich das dann, als die Strophen fertig waren. Wir haben es angeguckt und gesagt, ouch. Und dieser Song macht etwas mit mir, weil er Sachen aufruft, muss ich drüber nachdenken.
Tim, wie ist es bei dir?
Ja, absolut. Der ist auch ganz vorne mit dabei. Dann gibt es noch einen anderen Song, der heißt Erinnerung. Das war...
Da hast du so eine Katze umgebracht, ne?
Nee.
Erstmal mit dem Mythos wieder.
Wie gemein. Nee,
das erst Tim und dann klären wir das mit der Katze
muss
auf.
Ich,
ja, ist, ja, da sollst du auch.
Die Runde.
Ja.
Nee, mich hat einfach bei dem ganzen Album so beeindruckt, ich bin ja im Schreibprozess nicht involviert gewesen, außer bei einem Song. Aber das war so ein Song, der durch die Lyrik so bestochen hat, finde ich, und es mit auch immer noch tut. Und ich glaube, also ich habe es gerade noch zu René gesagt, dem Gitarristen der Band, dass das, glaube ich, das tollste gesungene Album von dir vielleicht ist. Ich meine, die anderen sind auch irre gesungen. Und die anderen sind für mich immer so Mixtape. Die kommen so aus, und die, das ist jetzt so aus einem Guss. Hm. Endlich mal, so wie Bob Dylan mal in 3 Tagen ein Album aufgenommen hat. So wirkt das jetzt auf mich, so wie in einem, aus einem Guss. Und Erinnerung ist einfach so toll gesungen und sehr inspirierend. Also für mich mein Favorite.
Du hast gerade gesagt, du sagst das auch in dem Video so sinngemäß. Du hast noch in der WG gewohnt. Und eure Katze hieß Matze, stimmt das?
Genau.
Und du hast sie rausgelassen.
Ich habe sie rausgelassen, sie ist überfahren worden. Und alle denken aber, dass Erinnerung, dass es da um die Katze geht. Überhaupt nicht. Ich habe nur an dem Tag den Song geschrieben und unabhängig von der Katze.
So, aber wer weiß, was dein Unterbewusstsein da...
Nee, da wusste ich das ja nicht. Ich war ja fertig mit
dem Song. Ach so, der war noch nicht klar, dass sie überfahren worden ist.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe den Song geschrieben, war fertig und dann habe ich die Information bekommen. Nur wollte ich den dann nicht rausbringen. Und Tobi hat den Song gehört, die Skizze, hat gesagt, das ist ein unglaublicher Song, den müssen wir machen. Ich wollte nicht, weil das mich so daran erinnert an diesen Tag. Ich so, oh nö. So, und er so, doch. Und ich bin sehr froh, dass er darauf bestanden hat, weil ich finde es auch ein sehr, sehr, sehr guter Song. Ich habe verschiedene Arten zu schreiben. Das ist so eine Art, ich nenne das so eine Art Steno-Schreiben. Ich denke da gar nicht drüber nach, was ich da eigentlich schreibe und versuche das später zu verstehen. Bei Gewinner mache ich das auch.
Das heißt, du lässt wirklich laufen?
Ich lasse es komplett laufen und riskiere auch, und das ist so ein bisschen Dylan-mäßig, da habe ich mir die Angst nehmen lassen von Dylan. Bob Dylan, weil er halt auch Sachen schreibt, die verstehe ich jetzt nicht komplett. So, da müsste man jeden Tag mit ihm zusammenhängen und selbst dann weiß nicht, ob man die Schnipseljagd versteht. Aber er springt auch in der Zeit und wirft einfach Bilder zusammen und manchmal schreibe ich dann auch in diesem Steno-Verfahren oder in diesem Art zu schreiben auch mal eine Woche später eine Strophe und werf die einfach rein, ob die zusammengehören oder nicht. Und deswegen mag ich den auch. Es gibt natürlich auch Geschichten, die ich schreibe, dann ordnet sich alles der Geschichte unter, wie bei Gordo auf dem Album. Aber bei Erinnerung, das lerne ich auch gerade erst zu verstehen.
Gordo ist Maskottchen der Platte.
Gordo ist unser imaginäres Maskottchen. Gordo ist ja ein Affe, der auch in den 50er Jahren ins Weltall geschossen wurde. Eigentlich ein Totenkopfäffchen in unserer Geschichte.
Ich behaupte, das ist ein Schimpanse.
Behaupte ich vom Video her und von dem Geräusch, das ich mache, weil ein Totenkopfäffchen macht ungefähr so. Und das fand ich irgendwie nicht so passt für ein Äffchen, deswegen mache ich dann... Im Hintergrund, das passte einfach mehr.
Was mich noch tatsächlich, weil wir vorhin bei der Kirmes waren mit der Achterbahn, da kommen diese ganzen Klischees vor, die sozusagen was mit der Lebensphase zu tun haben. Ne? Da muss man einen Baum pflanzen, da wird erwartet, dass irgendwie Beziehung ganz stabil wird. Da ist so eine schöne Formulierung drin, dass die Eltern jetzt langsam mal Enkelkinder erwarten, weil die auf den Schenkeln der Großeltern spielen sollen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein bisschen der Titel, um zu sagen, hey, ihr könnt mit Erwartungen an uns herantreten, heißt nicht, dass wir uns die zu eigen machen müssen.
Genau, das ist eine kleine Trotzreaktion und das ist dann auch eine Art zu schreiben. Das ist, sind, finde ich, bei Neuanfang ist genauso. Das ist nicht gerade sehr objektiv alles, sondern ich schreibe das raus und die ganze Welt ist so wie der Song. Neuanfang ist das ganze Gefühl Neuanfang drin und das ist alles so, die ganze Welt. Es kann zwar morgen anders aussehen, ist aber nicht so.
Wer weiß.
Und bei Achterbahn ist es halt auch so. Da wehre ich mich halt. Ich habe auch gleichzeitig noch ein bisschen nachgelesen und versucht herauszufinden, wie es jüngeren Leuten geht, denen Lebensmodelle so vorgelegt werden, die eigentlich praktisch schon während der Schulzeit entscheiden sollen, da und da und da geht's lang, das und das sollen sie machen. Das ist so ein ungeheurer Druck. So, oder die Eltern, die etwas vorleben und sagen, jetzt du bitte auch in meine Fußstapfen. Und habe das noch versucht offen zu halten, dass es denen, dass sie das auch nachempfinden können. Und natürlich meine Situation, so Mitte 30, dass alle sagen, wie sieht's aus, Enkelkinder. Mein Vater sagt immer, Enkelkinder, muss man alles selber machen.
Irgendwie. Meint er das in Bezug auf sich oder
ja, das
in Bezug
auf dich? Aussuchen.
Ja, und wie sieht's da aus mit Enkelkindern? Möchtest du uns da was sagen?
Ich habe damit kein Problem.
Andere Enkelkinder haben, das ist ja total in Ordnung.
Ich möchte das irgendwann mal haben. Vielleicht, ich glaube, wenn ich mich nicht beeile, dann werde ich selber keine Enkelkinder haben.
7. Studioalbum ist es geworden. Ihr seid in Italien gewesen, im Studio?
Dafür? Ja, auch. Also viel in Berlin. Ja. Das Studio war wirklich sehr, sehr klein. Was aber förderlich war, dadurch konnte ich viel vergessen. Es war einfach, wie ich Musik mache, in kleine Räume kann man gut mit Energie füllen. Und dann haben wir Drums aufgenommen, hauptsächlich noch ein paar andere Sachen in Italien, um einfach ein bisschen Platz zu haben und dann noch Sonne zu tanken und auch noch ein bisschen zu vergessen, wo wir sind.
Sag mal, wie lange ist Studioarbeit, bis so ein Ding dann fertig ist?
Also,
sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Aber es stellt sich ja, es ist ein schnell passiertes Album.
Das heißt?
Trotzdem ist diese Art von Musik, wie sie jetzt auf diesem Album entstanden ist, nicht unbedingt die, die normalerweise schnell entsteht.
Aha.
Ist es aber trotzdem passiert. Es ist ziemlich zügig gewesen. Schlagzeug war innerhalb von 7 Tagen getan. Es ist ja doch schon auch relativ durchproduziert. Also einige Monate gingen drauf. Du hast dich auf die Couch gesetzt. Du durftest nur Texte schreiben und singen. Hauptsächlich. Du hast natürlich Instrumente gespielt, aber er wollte
alles benutzen, was rumsteht. Aber Tobi hat sozusagen den Stress gehabt, die Spuren zu verarbeiten, ja, und hat auch immer nur in Etappen gearbeitet. Der hat ja zeitgleich noch am Sarah Hartman Album gearbeitet. Jetzt ist er, glaube ich, sitzt er, weiß gar nicht, wie ich sagen darf, mit Nicky Chan sitzt er jetzt, glaube ich, dran. Und hat immer 1000 Projekte gehabt und dann macht er halt um 9, um 10 macht er halt Feierabend. Und das ist überhaupt nicht meine Zeit, weil ich bin so eine Eule. Mhm. Ich kann dann die ganze Nacht machen. Dann hing ich meistens im Hotel in Berlin, hab dann Gedichte geschrieben oder konnte ja nicht weitermachen, weil der ganze Kram lag ja im Studio.
Und ich war natürlich auch Zeuge der Situation, dass wir morgens um 11 Uhr aufgestanden sind, haben vielleicht mal ein Schlagzeug eingespielt. Klüsen kann sehr lange schlafen. Der kann wirklich sehr
das
lange
heißt
schlafen.
Sehr lange?
Sehr lange schlafen heißt dann manchmal 15 Uhr, kommt dann 15.30 Uhr und dann beginnt für ihn der Tag. Das heißt, die anderen, die schon seit 11 Uhr arbeiten, müssen dann halt auch noch ein bisschen länger am Start sein. Und dann kann so eine Platte schnell fertig werden, wenn man einfach
das,
doppelte Schichten macht.
Führt das zu Reibereien im Studio? Das würde mich nochmal...
Nein, nur zu Gebrechlichkeiten. Irgendwann ging Tobi Kuhn am Stock.
Weil er natürlich morgens anfängt und dann so lang wie möglich.
Und ich dann abends voll die Energie hatte und das wollte der natürlich dann auch nutzen, dass wenn ich dann irgendwie plötzlich... Ich brauche eine Weile auch um die Stimme, damit sie ein bisschen wärmer ist. Und Tobi ist jemand, der will nicht... Der wollte nicht wiederkauen, also nicht, dass wir irgendwas doppelt machen, sondern immer die Stimmung, die da ist, wird eingefangen und so machen wir Platten. Das ist irgendwie so, wenn ich dann
irgendwie...
Ist ja eine
Philosophie, kann man so machen. Ja.
Genau, also wenn im Prinzip, wenn es jetzt 5 Leute sind und 3 sind heiß und wollen Musik machen, dann ist der Großteil schon auf Musik machen, muss aufgenommen werden, ob die anderen nur hinterherkommen oder nicht. Und das ist die Stimmung, das macht einen guten Produzenten aus und das hat ihn natürlich dann ein bisschen länger machen lassen, weil ich war dann topfit, ja, um 22 Uhr.
Tim, für dich hat das vor allen Dingen geheißen Schlagzeug? Gitarre, beides?
Ganz genau, aber...
Piano?
Ja, genau. Piano? Ich habe sogar ein Klavier gespielt. Ja, genau. Und ja, ich habe mich auch gefragt, wir haben ein paar Songs zusammen geschrieben in der letzten Zeit und einer hat es dann auch aufs Album geschafft.
Das ist...
Freue ich mich auch drüber.
Songfrei.
Gab es irgendwann mal Blockaden im Studio, also dass ihr da gesessen habt und gedacht habt, ah, tatsächlich, jetzt hatten wir Flow und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es nicht so geil weitergeht?
Ich weiß von einem Tag, wo wir einfach noch 3, also ich glaube, Klüsen weiß ich nicht ganz sicher, ob er nicht doch noch eine Nummer 11 und eine Nummer 12 haben will. Und dann haben wir doch noch mehr geschrieben und mehr gemacht, aber die bis zur Hälfte und dann hast du gewusst, okay, ich glaube, ich wiederhole mich. Oder an irgendeiner Weise wolltest du jede Farbe nur einmal haben auf dem Album, statt sich zu wiederholen oder so.
In Sorgenfrei, da haben wir vorhin auch drüber geredet, gibt es eine Zeile, die heißt, ich erzähle Geschichten, die erfunden, aber keine Lügen sind.
Ja.
Heißt... In Klartext übersetzt?
Heißt, dass ich ungern Betriebsanleitungen für meine Texte mitliefere, aber ich kann so ein bisschen...
Okay, pass auf, ich stelle es anders. Kannst du uns sagen, was du dabei gefühlt und gedacht hast?
Das ist schön. Das ist jetzt Talkshow-mäßig.
Ja,
es kann sein, dass ich Sachen erlebe, die im Sommer stattfinden und mich dann, wie bei Jeder lebt für sich allein, dafür entscheidet, dass im Winter der ganze Song stattfindet. Das ist dann halt, entspricht nicht wirklich der Wahrheit, aber es ist autobiografisch. Und so glaube ich, Geschichten verselbstständigen sich auch auf eine gewisse Art und Weise. Bei Jeder lebt für sich allein habe ich versucht, ein Bild außen zu beschreiben und innen. Und eigentlich ist außen die Welt genauso wie innen. Ich beschreibe mein Gefühl und dann eben diese Eislandschaft. Aber vielleicht hat es ja im Sommer stattgefunden. Und das versuche ich dann in Sorgenfrei abzuschließen, das Album. Ich erzähle Geschichten, die erfunden, aber keine Lügen sind. Engel kämpfen über uns immer, wenn wir müde sind.
Ist eine gute Zeile, eine Zeile, die beides hat, also so ein bisschen was zum Denken anregt, aber auch ein Gefühl widerspiegelt?
Das, ja, so genauso wie das, was du gerade gesagt hast.
Das nehme ich. Ich nehme das, was du gerade gesagt hast. Wo holt ihr euch Inspiration?
Ich lese sehr gerne Gedichte und hole mir da Inspiration und auch Denkweisen vor allen Dingen in erster Linie. So, wenn ich halt merke, bei Dylan ist es wirklich so, das ist nur eine Art Denkweise, das ist so ein bisschen verquert, dann denke ich, alles easy, Alter. Unterschätzt die Leute nicht, mach einfach. Und dann höre ich natürlich gern Geschichten zu und ich suche Sätze, die einfach strahlen. So, ich schreibe die dann auf oder ich finde, ich wandle natürlich auch mal was um und Henny Mankell, die italienischen Schuhe, da sagt er, glaube ich, die Geschäfte klotzen auf die Straße. Ich baue dann um, die Geschäfte schieben sich die Straße hinauf, weil mir das Bild so gefallen hat. Einfach so, solche Sachen.
Tim, kommt er zu euch und testet die Sätze an euch?
Absolut. Also ich glaube, er benutzt sein Umfeld gerne als Spiegel. Und diese Unmittelbarkeit, das ist auch sehr inspirierend, wie er das macht. Also es für mich als Musiker, der ich mag das gar nicht so zu sagen, aber ich hab das ja studiert, weil ich damals, als ich groß geworden bin, nicht das Umfeld hatte. Und wenn man dann
Du bist nach Weimar gegangen, ne?
Ich bin dann nach Weimar gegangen, da haben wir uns dann auch kennengelernt. Und ich musste mir das Umfeld schaffen, wo Leute Musik machen. Und dann bin ich sehr in diese Theorie eingetaucht. Und dann war das so ein Konsens, dass sich jeder zurückzieht, jeder übt in seinem kleinen Kämmerchen. Und das ist manchmal gut für ein gewisses Vokabular. Aber das Vokabular, wovon Clouseau sich eigentlich ernährt und füttert, ist eigentlich das direkt äußern, direkt Feedback einholen. Das ist so die andere Seite, die ich sehr toll finde, dass das so passiert. Und gab es da jetzt noch einen Punkt, den ich noch deutlich machen wollte? Nee, ja, ich wollte es absolut ja beantworten. Er holt sich das. Und immer wenn er Musik laut aufdreht, dreht er sich auch meistens immer sofort zu den anderen um, die im Raum sind oder so.
Egal, dann was
wird,
die machen in
das
dem
wird
Moment.
Dann eine Performance. Es ist dann sofort eine Beziehung, die stattfindet in dem Moment. Es ist dann schon ein Dialog. Sondern ein sich selber lesen durch den anderen oder so. Oder vielleicht auch.
Man erschrickt ja auch, wenn man Aufnahmen von sich hört oder irgendwas ein bestimmtes Wort hat. Als ich damals noch Rap gemacht habe, habe ich mich auch bei jedem Wort wie Scheiße erschrocken, wenn meine Eltern zugehört haben. Also man hört schon, obwohl der andere vielleicht jetzt gar nicht so direkt hinhört, hört man schon mit dem Ohr des anderen, versucht das schon zu machen irgendwie. Und natürlich auch, ich freue mich sehr, wenn sich Leute natürlich auch mit den Texten auseinandersetzen. So, weil nicht nur sozusagen, wenn es nicht nur um A7 geht, sondern am Ende auch um die Geschichte.
Das heißt, da holt ihr auch die Lust immer wieder her aus diesen Beziehungen, aus den Erlebnissen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch viel Humor hat in dem Moment, weil man wahrscheinlich auch viel lachen muss, weil mal Dinge passieren, die einfach komisch sind. Also so haltet ihr auch die Lust aufrecht.
Also bei uns beiden auf jeden Fall. Also wir geigeln, kann man sagen, extrem viel. Und am Ende dann, wenn die Akkorde kommen oder so ein Song fertig ist, dann wir stehen halt auf Melancholie. Das ist einfach, wir sind Melancholiker irgendwie. So vom, das macht uns nicht traurig. So.
Aber man ist auch sofort angespitzt, wenn man selber mal eines schaut, sich eine Ausstellung an. Und in meinem Fall ist das so, dass ein Ausstellungsbesuch meistens schon einen Song in mir auslöst. In der Form, dass ich dann sofort eine Idee habe. Oder ich sehe von jemandem was so beiläufig wirkt, dass ich so denke, oh.
Aber
ich hatte doch auch so was Beiläufiges. Gestern hatte ich diese Beiläufigkeit mit diesen zwei Akkorden. Und dann ist das für mich...
Hast du mal ein Beispiel? Also wo du wirklich weißt, da, keine Ahnung, hat es mich inspiriert und das ist passiert?
Jetzt stehe ich gerade, ich erinnere mich gerade an eine Ausstellung, habe ich dir auch von erzählt, von dieser Frau, die versucht Zeit hat, sie wollte Zeit festhalten, indem sie dann unglaublich aufwendige... Scheiße, der Name fällt mir jetzt nicht ein.
Erzähl das Erlebnis ohne Namen.
Ja, es war einfach unglaublich. Sie hat mathematisch Musik gemacht. Sie hat quasi nach Zahlensystemen von 1 bis 9 hat sie diese Zahlen systematisch, eine Reihe nur die Einsen, dann die zweite Reihe nur die 2, dann die dritte Reihe nur die 3, 4 und dann hat sie den Zahlen auch Noten gegeben oder Daten.
Dafür hast du einen Song geschrieben.
Nein, aber ich habe so gedacht, so, oh Gott, ich muss einfach nur einem Impuls folgen und Unmittelbarkeit herstellen. Auch ich habe das gesehen und gesagt, das ist doch Wahnsinn, das kann man doch nicht machen. Doch kann man. Und dann entsteht plötzlich wieder, dann stehst du zu deiner eigenen Idee plötzlich wieder mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Und je abstrakter, desto besser. Je abstrakter die Kunst, desto besser. Umso mehr ist das gleich wieder ein Spiegel für deine eigene Abstraktheit, die du dann wieder nutzt für ein riesen fettes Ausrufezeichen. Und das dann zu teilen und zu sagen, ey, ich habe das erlebt, wenn man sich auf der Ebene begegnen kann und davon erzählen kann als Freunde, als Musiker, Kollegen und wie auch immer, dann ist das schon inspirierend und davon ernährt man sich dann. Und damit füttert man sich.
Das heißt aber auch, eure Beziehung, auch im Studio und auch wie ihr so unterwegs seid, ist gleichberechtigt, gegenseitig inspirierend. Wie würdet ihr es selbst beschreiben?
Ja und nein. Also es dreht sich ja viel um das Projekt Clouseau. Deswegen muss ich am Ende das auch nach meinem Ohr irgendwie, irgendwann fällt der Hammer und ich sage, das ist geil.
Tendenziell hast du das letzte Wort.
Ja, bei der Clouseau-Musik schon. Mhm. Wenn es um Tim geht, wenn Tim zum Beispiel kommt, wir haben in Äthiopien an einem Song gearbeitet von Tim, dann hat er das letzte Wort. Und das ist auch sehr wichtig, weil man muss ja den Song irgendwie verteidigen in dem lang. Und aber es kann schon sein, dass Tim mich nachts irgendwie auf WhatsApp zudeckt und sagt, du, ey, ich glaube, die eine Stelle da, ich will, dass du nochmal hinhörst. Ich bin da ganz sicher, dass der Beat leiser muss an der Stelle und dass die Vocals da wichtiger sind. So. Also, dass wenn ihn was wurmt und ich dann vorher auf, wir machen alles platt mit der Kick, dann kann es sein, dass er sagt, komm zurück zum Ursprung. Ich glaube, die Geschichte ist wichtiger oder wenn ihn was wurmt. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, das macht auch eine gute Partnerschaft in Musik aus, dass man halt den anderen auch einfach mal aus seiner seiner Komfortzone holt oder von einer Idee wieder zurückholt aufs Wesentliche.
Und du entscheidest dann, du hörst es dir nochmal an und kannst dann immer nochmal entscheiden.
Ich probiere das auf jeden Fall immer aus. Ich probiere es immer aus. Und auch, das gehört auch dazu, ich probiere es auch mit voller Lust aus, auch wenn ich keine habe.
Das ist eine Haltungsfrage zumindest. Man kann es ja versuchen.
Ja, weil man kann sich da, weil vielleicht, selbst wenn, ich habe es oft erlebt, oder wir haben es oft erlebt, dass selbst gerade in einer Bandkonstellation, wenn man mit Bandmusikern arbeitet, kann es auch sein, dass mal einer was einwirft, was nicht das Geilste ist, aber es führt zu etwas hin und zu etwas anderem Geilen. Also man muss immer ausprobieren und natürlich die Zeit trotzdem im Auge behalten.
Ja. Wart ihr zusammen in Äthiopien?
Ja.
Ja. Das ist Viva Con Agua.
Genau.
Kennen unsere D-Radio-Wissen-Hörer, weil wir mit denen auch schon unsere Tapfertypen, das eine Programmaktion gemacht haben. Stand mal auf der To-Do-Liste, obwohl es ja keine To-Do-Listen gerade geben soll, sich das mal anzugucken, das Projekt in Äthiopien?
Ja, sehr lange. Wir arbeiten ja seit 9 Jahren mit Viva Con Agua zusammen, spenden die ganze Zeit, sammeln Kohle, fordern die Fans auf zu spenden. Es sind einfach sehr, sehr coole Leute. Es ist ja eine nicht staatlich geförderte NGO, wenn man es so will. Und da sitzen wir uns die ganze Zeit ein. Und die haben uns gefragt und ich habe immer überlegt, eine Projektreise zu machen. Nach der ganzen Geschichte und diesem ganzen Neuanfang musste ich unglaublich viele Anfragen absagen, weil die im Raum standen und ich gar kein Team hatte, noch gar nichts. Und habe gedacht, ich habe auch gar keine Lust, auf eine Hochzeit von jemand anders zu tanzen. Das ist zwar super toll und ein Luxusproblem, dass man viele Anfragen hat, aber es ist auch immer so, dass es nichts Eigenes ist. Und ich habe dann da gesessen und überlegt, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Was will ich jetzt machen? Und ich möchte gerne eine Projektreise machen. Ich habe dann meine Freunde gefragt, die gesagt haben, Klüsen, vergiss nicht, du machst auch gerade ein Album. Ist wieder typisch. Jetzt willst du unbedingt eine Reise machen. Ich sage, ja, das will ich machen, weil ich will das. Und diese Reise hat viele Sachen in Relation gesetzt, Probleme vor allen Dingen.
Wann wart ihr in Äthiopien?
Wie lange ist das her jetzt?
Halbes Jahr.
Ne? Ja, okay. Halbes Jahr ist es her.
Ja.
Sie setzt natürlich eigene Sachen in Relation, weil wir haben in Sodo mit Dorfbewohnern auf dem Boden geschlafen, in einem Gemeinschaftshaus, mit denen getanzt, gegessen, Musik gemacht, Zeremonien gehabt. Und man unterhält sich mit Menschen, die wirklich einfach über Wasser reden, wie über ein absolutes hohes Gut, deren Lebensqualität enorm gestiegen ist in dem Dorf. Das eine Dorf, das einen Brunnen hat, während gegen andere Dörfer keinen Brunnen haben. Und wir fahren dann nach Hause und durchleuchten unsere Probleme und gleichzeitig spülen wir unsere Teller mit Trinkwasser ab. Und das ist natürlich, das hat eine Tür aufgemacht, die sich nicht schließen lässt.
Tim Neuhaus und Clouseau sind zu Gast. René ist mit als Gitarrist schon dazugekommen. Könnt ihr das einmal nochmal auf den Punkt bringen, weil Neuanfang jetzt die ganze Zeit so als Leitthema war, das zu machen, was ihr wollt. Was genau ist das denn?
Ich glaube, wir sehen uns schon als Künstler. Und das ist, glaube ich, auch dass wir gerne auch als Künstler anerkannt werden wollen. Das ist irgendwie auch ein Antrieb, dass man auch ein bisschen Musik für Kollegen macht. Aber dass man eine Idee hat, die irgendwie in einem drin ist und Musik geht halt super schnell, dass man Gedanken zur Materie machen kann. Das ist halt einfach, das ist toll. Und dass wir nicht suchen müssen nach einem Platz in der Welt, das ist auch toll. Wir fühlen uns voll und ganz in der Musik. Ich unterhalte mich ganz viel mit Freunden, die überlegen, was mache ich denn jetzt und was kann ich denn noch? Die Frage stellen wir uns nicht. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Und wir geben halt dann so viel wir können zurück in der Musik. Und das ist schön.
Das heißt auch, es geht so ein bisschen mehr darum, keine Ahnung, im Jetzt stärker zu sein, das auch zu genießen, nachdem die letzten Jahre stärker verplant waren?
Unabhängig von den Jahren geht es den Musikern an sich so, dass es die ganze Zeit darum geht, im Jetzt zu sein, zu vergessen und Kontrolle zu haben, Es ist die ganze Zeit wie eine Meditation.
Wie lebst du denn heute, wenn du aus der WG ausgezogen bist?
Ich lebe alleine. Und ja, ich lebe alleine, aber ich wohne in Erfurt. Erfurt ist ja schon selber eine WG. Also wenn ich da rauskomme, irgendwie treffe ich ständig Leute. Und das mangelt nicht an Mensch so in meiner Umgebung. Aber es tut sehr gut gerade, die Tür zuzumachen und da ist dann niemand. So. Ja. Das tut mir richtig gut.
Du sagst den einen Satz auch in dem Video so sinngemäß, ist eigentlich egal, ob die Geschichten, die über uns erzählt werden, wahr sind.
Hauptsache, sie sind amüsant.
Ja, genau.
Und das haben die Rolling Stones mal gesagt.
Ja. Welche Geschichten stimmen denn nicht?
Zum Beispiel, dass wir unsere Künstlerkultur, unsere Kulturwerkstatt Zughafen, die es ja noch gibt, aber in der ich jetzt nicht mehr bin, dass die sich finanzieren, indem sie unglaublich viel Weed verkaufen, ganz viel Gras und Drogen. Das stimmt nicht, aber es ist doch irgendwie lustig. Also ich glaube, da wurde viel geraucht auch dort, aber es wurde nicht irgendwie verkauft. Tolle Geschichte.
Das ist auf jeden Fall zur Mythosbildung. Kann das gut mit beitragen.
Nee, ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn sich so ein Bild verselbstständigt und nicht der Realität entspricht und man das abtragen muss. Das ist scheiße. Ansonsten amüsante kleine Geschichten, die höre ich gerne.
Jetzt geht ihr drei auf Tour, Dezember und Februar. Das geht energetisch zwischen euch drei.
Auf jeden Fall. Das ist ja noch ganz frisch. René ist dazugekommen.
Ja. Hi.
Hallo. Hallo René.
Aus Österreich. Ja. Ja. Marlene Lachersdorfer ist dabei, eine Bassistin. Dann haben wir noch einen Keyboarder und noch einen anderen Gitarristen. Und das geht auf jeden Fall. Es ist eine neue Konstellation. Deswegen spielen wir kleinere Läden, als wir vorher gespielt haben, um uns kennenzulernen. Die sind auch alle ausverkauft. Aber nächstes Jahr gibt es dann 2017 eine Hallentour.
Wie schafft ihr euch Freiräume auf so einer Tour?
Tim braucht Freiraum.
Tim zieht gerade die Augen
hoch. Nein, ich finde, Tim braucht immer so einen Zeitpunkt, wo er sich dann zurückzieht, wo er sagt, danke, ich brauche jetzt mal kurz meine...
Tim, das ist gar kein Vorwurf.
Nee, das ist wirklich so. Ich ziehe mich dann immer meistens vor allem super gerne zurück, wenn die Party im vollen Gange ist. Ich liebe voll rauschende Feste, wo man sich langsam rauszieht und dann in einen Raum geht, wo man die Geräusche noch hört, dass die Welt da in Ordnung ist. Und dann kann ich gut wegschweben, so für mich.
Tim, Clouseau, René und drei weitere auf Tour. Ihr wart heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da wart.
Hat super Spaß gemacht, dankeschön.
Ja, mir auch.
Danke.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Preger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.